Guten Morgen miteinander. Ich bin gebeten worden, Schriftdeutsch zu sprechen, damit alle es auch mitbekommen. Ich hatte letzten Herbst ein eigenartiges Erlebnis. Ich habe wieder mal die Offenbarung fertig gelesen, das letzte Buch der Bibel. Ich habe die Bibel sicher schon etwa 20 Mal durchgelesen. Und mit der Zeit weiß man ja, was da drin steht. Aber ich lese immer als Neugieriger die Bibel. Gott hat sicher wieder was Neues bereit und ich will mich diesem Neuen stellen. Und das Ergebnis dieser Bibellese ist ein Wort mit vier Buchstaben, über das ich heute predigen werde. Thomas hat es bereits erwähnt. Im zweitletzten Vers der Bibel steht ein Wort, das mich damals gepackt hat. Jesus sagt, ja, ich komme bald. Und das Wort bald, darüber werde ich predigen. Ich komme bald. Was heißt das, ich komme bald? Und die Antwort der Leute, die dieses Buch lesen, heißt, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Also es geht heute um das Thema bald. Was meinte Jesus mit diesem Wort, das jetzt 2000 Jahre alt ist? Mir kam ein junges Paar in den Sinn. Die haben Gefallen gefunden aneinander und haben beschlossen, sie werden mal heiraten. Nach einem Jahr fragt die Frau diesen Mann, du, wann heiraten wir eigentlich? Dann sagt er, bald. Ein Jahr später die gleiche Szene, du, wann heiraten wir? Und er sagt, bald. Und so läuft das Jahr für Jahr. Und am Schluss ist die Frau alt. Und der Mann ist auch alt und sie haben nie geheiratet. Was heißt bald? Heißt das in einer Woche? Heißt das in einem Jahr? Oder heißt das in 2000 Jahren? Das kann doch nicht sein. Bald heißt irgendwann, aber ich weiß nicht wann. Und das hat mich gepackt. Also Jesus, wie kannst du auch? Und kannst du auch so ein undefiniertes Wort sagen, von dem die Gemeinde Jesu lebt? Und es gibt ja ein Theaterstück, Warten auf Godot. Das ist so ein Stück, wo eine ganze Stadt auf eine berühmte Persönlichkeit wartet und wartet und wartet. Und die Spitze dieses Schauspiels geht natürlich gegen die Christen, die sagen seit 2000 Jahren bald und es ist nichts passiert bisher. Ich bin dieser Frage oder diesem Wort nachgegangen. Das Wort heißt im Griechischen Tachys. Tachys heißt schnell, zügig, in Kürze oder ich bin schon unterwegs. 2000 Jahre. Das kann doch nicht sein. Was hat Jesus damit gemeint? Mit diesem bald. Seither sind die Jahre ins Land gegangen. Und wenn ich Ihnen sage, ja, es geht sicher noch mal 100 Jahre oder 1000 Jahre. Ja, das kann doch nicht sein. Wir haben so viele Zeichen, dass es bald zu Ende geht. Die Endzeitspezialisten, für die ist das, was jetzt in Israel passiert, ein gefundenes Fressen. Das Volk Gottes wird verfolgt durch die Hamas und die wollen das Volk Israel auslöschen. Es gibt ja einen Refrain bei den Gegnern von Israel, das heißt From the River to the Sea. Vom Jordan bis zum Mittelmeer soll es kein Israel mehr geben. Israel muss vernichtet werden. Das ist die Absicht der Hamas, überhaupt die Absicht der Moslem. Für sie ist Israel in Palästina ein Ärgernis. Also, ich möchte gerne ein bisschen grundsätzlich dahinter gehen. Gott hat keine Zeit, habe ich hier aufgeschrieben. Also von Gott, das ist ja ein starkes Stück, so einen Satz zu schreiben. Gott hat keine Zeit, der hat doch immer Zeit. Die Zeit, das ist unser Problem. Ich habe keine Zeit manchmal. Jetzt bin ich pensioniert und jetzt habe ich plötzlich einen Haufen Zeit. Aber Gott hat keine Zeit. Ich habe diesen Titel aus 2. Petrus 3, Vers 8. Bei dem Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Wenn wir dieses Wort ernst nehmen, dann hat die Kreuzigung und die Auferstehung und die Himmelfahrt von Jesus vor 2 Tagen stattgefunden. Und dann wird natürlich das Wort bald bekommt plötzlich eine andere Bedeutung. Ich habe es versucht mal aufzuzeichnen. Wenn die Bibel von unserer Zeit redet, eben wo man zu wenig hat davon, dann spricht sie von Chronos. Das ist der Zeitablauf, eben vielleicht 4000 Jahre, 2000 Jahre. Das ist unsere Zeit. Chronos kommt ein, ich weiß nicht, ob Sie gerne Skirennen schauen. Also wenn so eine Abfahrt läuft, dann sieht man mich vor dem Fernseher. Nicht nur bei den Schweizern, sondern wegen der Zahlen unten rechts. Bleibt es grün oder wird es rot? Das ist die Zeit, der Zeitablauf. Man misst das in Hundertstelsekunden. Man könnte sogar in Tausendstelsekunden messen, aber das machen die Zeitmesser nicht öffentlich, für sich schon. Also das ist der Zeitablauf. Man braucht es manchmal chronologisch oder der Chronograph und all das Zeugs. Das ist unsere Zeit. Gott hat unsere Zeit geschaffen mit der Schöpfung. Ich habe einen Satz gefunden in 1. Mose 1, 14. Gott schuf die Lichter am Himmel, nach denen man die Jahreszeiten, die Tage und die Jahre bestimmen kann. Also Gott wollte, dass wir Zeit haben und Zeit einteilen können. Aber Gott hat diese Zeit nicht. Wenn von Gottes Zeit die Rede ist, dann kommt viel eher das Wort Kairos zum Vorschein. Wenn der ewige Gott, der keine Zeit hat, Ewigkeit heißt ja immer, keinen Anfang und kein Ende. Wenn dieser ewige Gott eingreift in unsere Zeit, dann wird das Wort Kairos gebraucht. Zum Beispiel, ich habe hier mal den Abraham genommen, als Gott dem Abraham begegnete, der ihn nie gehört hatte vorher, nie gesehen, plötzlich hört er eine Stimme, verlass das Vaterhaus, und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er ging. Das war der Kairos. Und seit Abraham ist das x-mal passiert, bei den Propheten zum Beispiel, bei David und all den Berühmtheiten des Alten Testamentes, dass Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Am deutlichsten hat das Jesaja geschildert in Kapitel 6. Er hörte die Stimme, die sprach, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Und ich sprach, hier bin ich, sende mich. Aber das war so ein heiliger Moment, dass er gezittert hat. Wenn Gott eingreift in das Leben eines Menschen, dann verändert sich unheimlich viel. Ich habe vorhin bei den Zeugnissen gehört, dass einige Großes erlebt haben im vergangenen Jahr. Und das sind vielleicht solche Pfeile, wo Gott hineingegriffen hat, hineingesprochen hat. Das kann er sogar bei Ungläubigen machen. Ungläubige haben ja normalerweise kein Organ mehr für Gottes Stimme. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und jetzt plötzlich hört dieser ungläubige Mensch irgendetwas, was ihn zutiefst trifft. Zum Beispiel in einer Kinderwoche kann das passieren, dass ein Kind getroffen wird von der Botschaft, die vorne erzählt wird. Oder in einer Predigt, dass ich plötzlich spüre, jetzt redet nicht der Thomas hier vorne oder der Karl oder wie sie alle heißen, jetzt redet jemand anders. Das ist der Heilige Geist, der unsere pauschale Botschaft, die wir an alle richten, zur persönlichen Botschaft macht, die mich trifft, die von mir eine Antwort fordert. Also, Gott hat keine Zeit, Gott hat die Ewigkeit. Und wenn die Wissenschaftler heute Sterne entdecken, Sternbilder entdecken, die Millionen von Jahren alt sind, dann ist das für mich keine Überraschung. Gott war immer da. Und er ist nicht nur der Schöpfer dieser Erde, er ist der Schöpfer des Universums. Gott hat die Ewigkeit. Wir haben die Zeit. Irgendwann im Lauf dieser Jahre kam Jesus als der Sohn Gottes, der keine Zeit hatte und musste die Zeit kennenlernen. Jesus war nie müde, als er in der Ewigkeit war. Er hat gemerkt, wie man als Mensch müde werden kann. Er schlief, als die Jünger Angst hatten im Boot, weil er müde war. Also, Jesus kam aus der Ewigkeit in diese Zeit hinein. Er wurde nach 3 Jahren öffentlicher Wirksamkeit gekreuzigt. Und er stand am 3. Tag wieder auf von den Toten und ging 40 Tage später zu seinem Vater im Himmel zurück. Und er ist dort und bittet für uns, steht für uns ein. Und das Schönste, er ist hier in unserer Mitte. Ich stelle mir das manchmal plastisch vor, hier ist ein Stuhl leer. Könnte Jesus sitzen, der unsichtbare Jesus. Wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also er ist jetzt da. Und ich habe heute Morgen noch gebetet, Herr, lass mich nichts Falsches sagen. Schenk, dass das, was ich sage, auch vor dir taugt. Dass ich im Namen Jesu predigen darf. Weil Jesus da ist, in unserer Mitte. Nach dem Kommen Jesu ging es ja dann weiter auf eine andere Qualität, weil der Heilige Geist an Pfingsten ausgesandt wurde. Ist das das Normale, dass wir als Gläubige vom Heiligen Geist gepackt und erfüllt werden? Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und dass wir ihn erleben als den Lebendigen. Und irgendwann in der Zukunft, eben bald, wird dieser Jesus wiederkommen, um sein Werk zu vollenden. Das ist die Sicht von Gott her. Und ich habe mal Gedankenspielerei gemacht. Könnte es sein, dass Jesus, wenn er von bald sprach, aus der Perspektive der Ewigkeit gesprochen hat? Dann sieht es nämlich ganz anders aus. Bald, in 2 Tagen oder in 3 Tagen, bin ich wieder da. Aus der Perspektive der Ewigkeit. Jesus wusste nicht, wann er wiederkommen wird. Das wusste nicht einmal der Sohn Gottes, als er hier auf der Erde war. Er sagt das selber. Niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Weder die Engel im Himmel noch der Sohn. Denn Tag und Stunde kennt nur der Vater. Nicht mal er wusste es, und deshalb sagt er bald. Ich komme bald. Und vermutlich ahnte er schon, welche Probleme er mit diesem Satz bei uns auslösen würde. Schon bei den ersten Christen. Wir haben ein Beispiel im 1. Thessalonicher Brief, als die ersten Christen starben. Dann wurden sie plötzlich unsicher. Ja, sind wir denn auch dabei, wenn Jesus wiederkommt? Oder holt er nur die, die dann noch leben? Und Paulus hat dieser Gemeinde geschrieben, ja, wir möchten euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Wenn Jesus Christus kommt, werden sie dabei sein. Und zwar zuerst. Er holt zuerst die verstorbenen Gläubigen und dann erst uns. Soweit Jesus. Und jetzt kommt der Hammer. Was wäre, wenn Jesus eine Jahreszahl genannt hätte? Also wir haben in der Kirchengeschichte haben wir Spezialisten, die das trotzdem getan haben. Auch wenn Jesus ihnen gesagt hat, ihr sollt nicht rechnen, ihr sollt meine Wiederkunft nicht aus den Zeichen heraus berechnen, haben sie Christen immer wieder getan. Und für mich das berühmteste Beispiel ist Johann Albrecht Bengel. Der Bengel aus Württemberg war ein begabter Bibeltheologe, was der alles aus der Bibel herausgelesen hat. Und dann hat er einen gewaltigen Fehler gemacht. Er hat die Wiederkunft Jesu berechnet und ist auf das Jahr 1836 gekommen. Er hat das verkündigt. Der Herr hat mir gezeigt, also das war natürlich vor 200 Jahren jetzt, der Herr hat mir gezeigt, 1836 wird er in Jerusalem zurückkommen. Die Gläubigen haben ihre Höfe verkauft, Bauernhöfe, haben alles aufgelöst und sind Richtung Jerusalem marschiert. Ich habe mich an den Kopf gegriffen. Wie kann ein so begabter, gläubiger Bibellehrer auf solche Resultate kommen? Was wäre geschehen, wenn Jesus gesagt hat, in 100 Jahren komme ich wieder? Dann wäre er spätestens im Jahr 130, 140, wäre er als ungläubig oder als unglaubwürdig taxiert worden. Das war ein falscher Prophet. Der hat gesagt, er kommt in 100 Jahren und jetzt ist er immer noch nicht gekommen. Den könnt ihr vergessen. Das Gravierendste, wenn er eine Jahreszahl genannt hätte, wäre die Dynamik wäre weg gewesen. Die Gemeinde Jesu lebt bis heute von diesem Bald, weil da drin eine Dynamik steht. Wir wissen nicht, wann er zurückkommt. Wir haben einfach den Befehl, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen. Und dann, wenn alle Menschen erreicht sind, wird er kommen. So hat er es in Matthäus 24 gesagt. Er hat keine Zahl genannt, aber wenn das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt wird, dann wird das Ende kommen. Das hat er gesagt, aber keine Zahl. Und davon lebt die Gemeinde Jesu bis heute. Ich war Teilnehmer des ersten Lausanner Kongresses 1974. Da hat Billy Graham eingeladen und es kamen etwa 3000 Leiter aus der ganzen Welt zusammen in Lausanne, Palais de Beaulieu. Und ich war als Jugendsekretär ein stilles Mäuschen und habe mich gefreut, was da auf uns zukommt, welche Zukunftskonzepte dort verkündigt wurden. Ich war 1996 in Korea, in Jikowe. Da hat man gesagt, bis zum Jahr 2000 sind noch 4 Jahre. Wir müssen alle Kräfte bündeln, damit dann alles bereit ist, wenn Jesus im Jahr 2000 kommt. Er kam nicht im Jahr 2000. Die Wycliffe-Bibelübersetzer, die dafür sorgen wollen, dass bis im Jahr 2025 in allen Sprachen der Welt die Bibelübersetzung begonnen hat. Und das sind 7300 Sprachen, die gesprochen werden. Als sie diese Vision in die Welt setzten, 1999, da habe ich mir gedacht, die nehmen den Mund auch voll. Was soll 7000 Sprachen? Damals waren erst 2000 Sprachen, hatten die Bibel. Wie wollen die so ein Ziel erreichen? Und was ich jetzt entdecke, wir haben eine Missionarin, die wir so seit Jahrzehnten unterstützen, die ist im Tschad. Früher war es so, da kam ein weißer Mann oder eine weiße Frau oder ein Ehepaar, kam in einen Stamm, hat die Sprache gelernt, mühsam, manchmal mehrere Jahre bei komplizierten Sprachen und begannen die Bibel zu übersetzen. Das war damals. Heute geht das ganz anders. Der Weiße oder die Weiße, die kommt und sucht Bibelübersetzer unter den Einheimischen. Die werden ausgebildet, dass sie übersetzen können und werden begleitet, werden überprüft, ob das alles auch gut übersetzt ist. Und dadurch hat eine Explosion stattgefunden, die mich fasziniert. Es ist möglich geworden, weil unter den Einheimischen Interesse wach geworden ist, die Bibel selber zu übersetzen. Ich habe die letzten paar Jahre für einen Stamm gebetet in Bangladesch. Man durfte den Namen nie wissen, weil sie sonst gefährdet gewesen wären, lebensgefährlich. Aber die haben so gearbeitet und letzten Mai war die Einweihung dieses Testamentes, das die Einheimischen übersetzt haben, mit ausländischer Hilfe. Aber die Einheimischen waren es. Also Gott hat ganz andere Möglichkeiten. Die Technik zum Beispiel. Oder dass die Bibel auf so einem kleinen Chip Platz hat, den man ins Handy einschieben kann und dann kann ich die Bibel lesen, auch wenn Verfolgung da ist. Wenn man ja keine Bibel im Haus haben darf. Es ist faszinierend. Gesichert ist nur nicht der Zeitpunkt. Gesichert ist nur, dass Jesus nochmals kommt, und zwar nicht harmlos wie beim ersten Mal. Als er geboren wurde, haben nur die Hirten und die Weisen davon mitbekommen und zwei alte Leute, Simeon und Hanna. Sonst wurde seine Ankunft übersehen. Wenn er kommt, dann kommt er mit Macht und Herrlichkeit. Dann geschieht das, worunter ich vermutlich am meisten leide, dass dieser unsichtbare Gott sich nicht deutlich zu Wort meldet. Also er müsste jetzt doch mal eingreifen in Israel und die Hamas beseitigen. Oder er müsste doch den Putin mal wegnehmen oder bekehren, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Gott, warum greifst du nicht ein? Und ich nehme das Wort von Epi vorhin noch einmal. Denen, die Gott lieben, muss auch der Krieg in der Ukraine zum Besten dienen. Ich weiß von Berichten, dass in der Ukraine zurzeit eine große Erweckung stattfindet unter den Christen. Die Gemeinden explodieren, wachsen. Wir hören immer die Kriegsberichte, was Gott im Hintergrund tut. Oder in Israel, wie er seine Hand über diesem Volk hält, auch wenn der Gegner unheimlich stark ist. Er kommt nicht mehr harmlos, er kommt als der Allmächtige. Und er kommt zum Entsetzen seiner Gegner. Nicht nur die jetzt leben, sondern die je gelebt haben. Die werden ihn sehen. in seiner Macht und Herrlichkeit und spüren, wir haben keine Chance. Und zur Freude natürlich der Anhänger. Ich schließe mit dem letzten Punkt. Ich soll nicht so lang predigen, hat es geheißen, weil Zeugnisse da sind. Ich habe gedacht, bei den Zeugnissen eigentlich müsste man gar nicht mehr predigen. Da war so viel Botschaft drin, wie Jesus im letzten Jahr gewirkt hat. Wunderschön. Was heißt denn Wald für uns? Das Erste, die Freude auf die Hochzeit. Wir als Gemeinde Jesu werden in der Bibel als die Braut bezeichnet. Und wer ist der Bräutigam? Jesus. Jesus ist der Bräutigam und wir sind die Braut und wir dürfen nach dieser Hochzeit für immer mit ihm zusammen sein. Er wird sich nie mehr abmelden. Er bleibt bei uns und beschenkt uns. Das wäre so die erste Frage, die ich heute mitgeben möchte. Wie steht es mit Ihrer Sehnsucht nach Jesus? Ist die noch lebendig? Jesus, ich kann es kaum mehr erwarten. Haben wir ein Paar, das nächstens heiratet? Nicht da. Nicht. Aber vielleicht kommt sie. Also, ich möchte die Braut sehen, die morgen oder übermorgen heiratet und einfach gelassen sagt, ja, irgendwann werden wir heiraten. Nein, die hat das Datum und weiß noch genau, schon genau, wie die Trauung ablaufen wird und so weiter. Also die Sehnsucht nach Jesus ist ein Kennzeichen des lebendigen Gläubigen. Ich laufe jeweils auf den Hauptbahnhof in Winterthur, wenn ich predigt habe. Und dann schaue ich manchmal in die Wolken. Und in Apostelgeschichte 1 sagen die Engel zu den Jüngern, er kommt in den Wolken. Er wird wieder kommen. Und dann sage ich Jesus, kommst du heute? Als ich loszog zu Hause, hat meine Frau noch geschlafen. Ich habe mich nicht mal verabschieden können. Angenommen, Jesus kommt heute. Ich gehe nicht mehr nach Hause. Die Sehnsucht nach Jesus, die muss gepflegt werden. Jesus, ich möchte dabei sein, wenn du mich heiratest gewissermaßen. Das Zweite, keine Angst, auch wenn er heute kommt. Das haben sie vermutlich nicht überlegt, als sie die Wohnung verließen. Wir haben ja nicht mal das Geschirr gewaschen vom Frühstück. Nee, warte noch, bis ich nach Hause komme, dann kannst du kommen. Wie sagte Manfred Siebald in einem seiner Lieder, wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Vielleicht haben Sie eine Reise rund um die Welt gebucht im Juni. Oder möchten Ferien in den Alpen machen. Das Hotel ist überlaufen, man muss sie früh. Vielleicht sage ich Ihnen heute Morgen, Sie werden keine Ferien mehr machen. Es kann sein, dass Jesus heute kommt. Wir haben unsere Sicherungen eingebaut. Nein, nein, der kann noch nicht kommen. Es gibt noch zu wenig von dem und dem. Es kann sein, dass er heute kommt. Ich weiß nicht, wann die Vollzahl der Heiden erreicht ist. Das ist ein Argument im Römerbrief. Wenn die Vollzahl der Heiden, also wenn all die Heiden, die gerettet werden sollen, wenn die erreicht ist, dann kommt er. Ich weiß nicht, wie der Gang des Evangeliums zur Zeit läuft. Pro Tag kommen 60.000 bis 80.000 Menschen zum Glauben. und 100.000 sterben. Die Statistiker haben das ausgerechnet. 60.000 bis 80.000, die neu jeden Tag zu Jesus finden. Leider nicht in Europa. Wenn wir sehen wollen, wie Gott Großes tut, dann müssen wir nach Übersee, nach Asien, nach Afrika, nach Südamerika. Keine Angst, auch wenn er heute kommt. Und jetzt muss ich ein ernstes Wörtchen zum Schluss sagen. Falls jemand hier drin sitzt, der Angst hat vor diesem Moment, wenn der machtvolle Jesus wiederkommt, weil in seinem Leben die Verbindung zu Jesus noch nicht stimmt, dann lade ich Sie ein, noch heute das Gespräch mit irgendjemandem zu suchen, von dem Sie wissen, er oder sie glaubt an Jesus. Wir können es uns nicht leisten, bald auf Nimmerwiedersehen zu vertagen. Bald kann heute sein oder morgen oder übermorgen, ich weiß es nicht. Aber wer Angst hat, der sollte sein Leben bereinigen. Und ich wünschte mir eins, dass die Seelsorger in ihrer Gemeinde viel zu tun kriegen, weil Menschen ihr Leben in Ordnung bringen. Und das Letzte, wir sollen wachsam sein. Wachsam sein heißt immer auf Empfang stehen. So beginne ich meinen Tag. Jesus, ich gehe mit dir in den Tag und ich möchte nie die Verbindung zu dir verlieren. Gib du mir Aufträge. Ich bin bereit. Das heißt wachsam sein. Das hat Jesus eben auch gesagt. Nicht nur ich komme bald, sondern seid wachsam. Rechnet mit meiner Wiederkunft, wann immer sie stattfindet. Ich möchte beten. Jesus, du großer Sohn Gottes, du allmächtiger Herrscher, du König der Könige, du Herr aller Herren, du, der du klein geworden bist für uns, der du getötet wurdest für uns, du lebst und bist da in unserer Mitte. Das macht uns froh. Sei du uns gnädig. Sei du denen gnädig, die dich noch nicht kennen, dass sie dich einladen in ihr Leben und neue Menschen werden. Und uns, die wir schon lange mit dir unterwegs sind, hilf uns, dass unser Christsein ein Zeugnis ist für dich. Und dass du verherrlicht wirst durch uns als Einzelne und auch durch die Gemeinde hier. Amen.